So, liebe Leute, grüß Gott zu Tischlein deck dich Nummer 146. Ich gerate schon etwas außer mir. Meine Produktivkräfte, die meine ich nur, sind jetzt wieder bereit zu produzieren, abzuliefern. Heute am Sonntag, den 13. November. Ich bin ganz aufgeregt. Diese Woche habe ich ja diese Porsche-Folge aufgenommen. Diese etwas zwiespältige und schwierige, weil ich mir nicht sicher war, was ich da für Betriebsgeheimnisse preisgib. Aber umso besser ist mir dann doch wieder klar geworden gegen Ende der Woche, weil das muss ich hier erwähnen, wie ich täglich unter Druck gesetzt wird vom Imperialismus. Und obwohl dass dieser Druck, diese psychologische Gewalt, Herrschaft in meinem Kopf, obwohl die mir noch nicht so die Arbeit ganz vergällt und die Arbeit ja trotzdem noch was Schönes ist, das Programmieren und so weiter. Aber trotzdem will ich einfach erwähnen, was dieser Kunde dann sagte. Naja, erstmal sagte er, was ist mit dem Sprint, der noch bis Dienstag läuft? Dieser Sprint, also immer diese Aufgaben bündelt, die alle Aufgaben für 2 oder 3 Wochen gebündelt haben. Naja, sagte er, also was wird da überhaupt fertig bis nächsten Dienstag? Gar nichts oder wie? Oder was sehe ich hier? Und ja, da, so sagte er. Und dann sagte ich ihm, nee, das und das habe ich doch gemacht und so. Und ja, ich war auch 5 Tage krank, was ich ihm dann nicht sagte. Aber ja, das hat eben dazu geführt, dass ich da weniger leisten konnte auch. Und dann aber redete ich ganz am Anfang noch unverfänglich mit einer anderen Mitarbeiterin. Und dann kam dieser Kunde oder der Abteilungsleiter, was auch immer, Chef dort ist beim Kunde, kam hinzu und ich erzählte ihr nur so, naja, nächste Woche gehe ich in Urlaub für 5 Tage. Und er dann so, okay, wenn du in Urlaub gehst, wer programmiert dann bei euch weiter? Und ja, das wollte ich hier nur erwähnen. Also 5 Tage in Urlaub und es muss natürlich weiter programmiert werden, obwohl noch nicht mal Budget da ist, obwohl sie noch nicht mal irgendwie uns bezahlen können. Und diese ganze Bürokratie, wie alles abgerechnet wird, was das auch für Arbeitszeit und Arbeitskraft frisst, ist ja wirklich Wahnsinn. Es ist wirklich ein Wahnsinnssystem. Warum am Ende der Imperialismus so viel produzieren kann, weiß ich auch nicht. Die Ökonomie ist ein Geheimnis für uns alle. Irgendwie, so sagte ich schon mal, und das finde ich auch wunderbar, auch diese Ökonomie, das Geheimnis der Wirtschaft, wie es bei Michel Houellebecq thematisiert wird, das in seinem Roman Plattform, was glaube ich, dass er da den Vergleich anstellt, ja, warum ist es in Thailand so, dass man da so viel verdient für die gleiche Arbeit und in Frankreich irgendwie das 8-fache und wie ist das dann, fragt der Protagonist sich da, wo er in einem Pauschalurlaub ist, irgendwo in Thailand oder Südostasien und ja, so ist irgendwie komisch, aber ja, wir blicken alle nicht durch. Und in Julio Cortázar's Rayuela, das ich schon öfter vorlas, gab es auch eine erleuchtende Stelle über die Gleichheit und die gleiche Bezahlung, philosophierten die Freunde da, beziehungsweise rezipierten sie irgendeinen obskuren Autor, der vielleicht nicht mal existiert, aber von dem Cortázar da dann Zitate aufschrieb und der sagte eben so was wie, ja, die Arbeiter müssen immer gleich verdienen, egal, wenn ein russischer Metallarbeiter zwischen 8 und 10 Rubel verdient, dann muss auch ein spanischer Arbeiter zwischen 8 und 10 verdienen. Und immer so weiter irgendwie. Vielleicht kann ich davon noch was vorlesen, aber das stimmt. Schreibe ich mir hier kurz auf. Aber wir müssen jetzt mit was anderem beginnen. Und Roberto Bolaño, da werden wir sicher auch nochmal einsteigen, aber heute müssen wir weiter in diesen politischen Gefilden bleiben und so weiter. Hier habe ich nur Rajuela. Aber gut, liebe Leute, was ich meinte, genau, das ist undurchdringlich. Nur Ja, hier wird man gut bezahlt in Deutschland, in Mitteleuropa, in diesem Kernimperialismus. Nur man steht auch mehr unter Druck, habe ich das Gefühl, als in anderen Ländern. Man muss auch ständig zittern, was würde passieren in einer Wirtschaftskrise und so weiter. Wir kennen die Historie ja, zu was solche Wirtschaftskrisen führen können, wie in den 30ern etwa. Und wir wissen, also es kommt drauf an, es kommt auf dich an, Arbeiter, ne? Leiste auch was. Und so habe ich einfach das Gefühl, hier ist es nochmal anders. Und dann wiederum, ja, also auch wenn ich ja nicht so weinerlich sein will und mich darüber immer beschweren will, was die Kunden da von mir verlangen und so weiter, das ist halt irgendwie einfach Standard und ja, das gehört irgendwie dazu zum Wesen des Imperialismus, die Ausbeutung, dass der Arbeiter da nicht schön wie im Sozialismus so arbeiten kann, dass gleichzeitig auch klar ist, bei der Arbeit, da geht es nicht nur um den Output, das Herzustellende, sondern auch um dieses grundlegend wichtigste menschliche Bedürfnis, eigentlich zu arbeiten, was Produktives herzustellen und dann wiederum ein Lohn oder ein Entgelt dafür zu erhalten, was man dann wiederum nach Hause tragen kann und falls man einen Partner hat, dieser geliebten Person das auf den Tisch legen kann. She loves me for what I bring to the table. Dieses wunderbare, dieses exquisite Zitat wollte ich nur noch mal anbringen. Das hatte ich in Nummer 136 erwähnt oder in einer schon deutlich früheren Folge, wo ich dieses Lied auch spielte. Young and Able, I'm Young and Able. Und so ist der Arbeiter erst immerhin noch fähig, was zu produzieren. Und dieses grundlegende Menschenrecht, also zu produzieren und davon zu leben. Und dafür für die Arbeit auch einen kleinen Gutschein also zu bekommen an diesem Gütergutschein, dass man vom gemeinschaftlichen Pool, wo alle mit reinwerfen ihre Arbeitskraft, dass man sich aus dem Gütervorrat dann wieder was rausziehen kann. Da paraphrasiere ich Marx. Und so war es also in der DDR und in diesen sozialistischen Ländern. Da war man noch nicht am Ende dieses kommunistischen Entwicklungspfads angelangt, aber es war zumindest nicht mehr dieser Kapitalismus, wo das Geld diese Warenform hat, diese Form des Kapitals, das alles runtergebrochen ist auf diesen Tauschwert und mein Lohn ist gleichzeitig Ausdruck dessen, dass ein Kapital der Firma, jedes Kapital, alles, was ich mir kaufe im Möbelhaus, ist eigentlich nur nach dem Tauschwert bemessen. Es ist die Anarchie der bürgerlichen Warenproduktion. Das ist die Tauschwertproduktion hier und das war da eben schon grundlegend anders im Sozialismus. Und damit nähern wir uns dieser Sache an, auf die ich jetzt komme. Ja, also dann sagte ich, dann sagte ich mir also, wie so häufig, dieses Wochenende, ich müsste jetzt aber vielleicht mal was arbeiten, damit ich da noch was abarbeite und jetzt, bevor ich in Urlaub gehe und so weiter, dass ich will ja nicht, dass das alles zurückbleibt. Und ja, so sage ich es mir häufig, aber komme dann doch nicht dazu am Wochenende, denke doch, dass ich lieber aus und vielleicht ist es ja auch gut so. Und ja, fühlte mich da einfach so unter Druck und jetzt, ja, will ich das einfach nochmal ausdrücken, aber dann vielleicht durch diese Dreistigkeit da am Freitag, dass man dann auch noch nachgefragt bekommt, ja, warum, wer soll da weiterarbeiten an deiner Stelle, wenn du 5 Tage im Urlaub bist? Das darf doch nicht stillstehen, das ist so wichtig. Und ja, vielleicht daher also fühlte ich mich heute eher nicht so danach, per VPN-Verbindung remote zu arbeiten, sondern habe die Episodenbeschreibung zur letzten publizierten Folge ergänzt. Und wenn ihr treu zuhört, wisst ihr ja, dass da immer eine gewisse Lücke ist zwischen der aufgenommenen und publizierten. Heute also ist Folge 146, in der ich hier rede. Aber die zuletzt publizierte ist Nummer 133, eine enorm wichtige Folge. Und wir werden dann gleich sehen auch, warum. Den Text, den ich da vorlas in der Folge, war der Text über Stefan und generell diese Immigranten, die Frage der Immigration aus den alten Ländern des Ostblocks, was ja nicht unmoralisch ist, ja, jetzt nachdem sie zerschlagen war, da ist es auch kein sozialistisches Land mehr. Was will man da machen? Jeder ist halt so liberal, Einzelkämpfer schaut nach sich und da ist es dann logisch, auch in den Westen zu gehen, weil man da mehr verdient oder überhaupt erst die Chance auf einen Arbeitsplatz hat. Ja, das ist kein Vorwurf zu machen, nur wenn man das dann so nimmt und sagt, wow, das ist ja jetzt ein Rezept für die ganze Welt und schaut, so kann es gehen, es wäre so einfach, diese Leute müssen nur zu uns kommen, na, hier funktioniert es doch und warum es da nicht funktioniert bei denen, wissen wir nicht, ist uns zu kompliziert, interessiert uns auch nicht. Komm, wir sagen denen einfach, kommt hierher und überhaupt, wir haben ja sowieso demografische Probleme und die lösen wir damit auch noch. Genau, und das nur die kurze Zusammenfassung meines Texts, diese Haltung von Stefan und Wolfgang und vielen dieser linksliberalen Blase, die sich so gleichsam freikaufen wollen von ihrer Schuld, weil sie sehen, da ertrinken ja Flüchtlinge im Mittelmeer und so weiter. Die Situation der Flüchtenden ist gravierend, aber die Flüchtenden sind ja eigentlich noch diejenigen, die besser gestellt sind, denen es besser geht, weil sie erstmal tausende Euro haben, um sich die gefährliche Reise dort zu leisten. So wie auch mein Mitbewohner hier, der eine aus Äthiopien, Tigray, wo Stand jetzt, glaube ich, immer noch Krieg ist, ein anderer aus Syrien hier. Ja, also auch die weiß ich nicht, aber bei dem einen weiß ich zumindest, dass er auch eher einer zumindest reicheren, zumindest nicht ganz bettelarmen Familie angehörte. Genau, und ja, also das nur dazu, diesen Text will ich jetzt ja nicht nochmal vorlesen doppelt, sondern dieser Text war schon recht gut. Ja, war ein Feuerwerk, könnte man sagen. Ich dresche dann auf Zizek und Fukuyama ein. Und jetzt schrieb ich aber erklärend hinzufügend noch die Episodenbeschreibung und das artete dann ganz schön aus, weil ich schon direkt bei der Publikation was schrieb, dann noch was nachlegte und heute dann nochmal ganz viel nachlegte. Und ja, das alles ist dann jetzt leider nicht in den Shownotes dabei, wenn ihr die Folge auf dem Handy hört in eurem Podcatcher und da seht ihr dann die Shownotes, aber da wird das dann nicht aktualisiert, wenn ich dann später nochmal was aktualisiere. Deshalb muss man da dann auf die Seite, auf die wirkliche Podigee-Seite gehen im Webbrowser. Und da sieht man dann auch den aktualisierten Text. Nun, wie dem auch sei, das sind ja Feinheiten. Ich erwähne das hier, weil mich dieser Text dann heute wiederum durchgerüttelt hat und ich den jetzt einfach nur vorlesen will. Und ich glaube, ja, da kommen wir auch gar nicht zu Rajuela und so weiter. Schreibe ich mir hier nur kurz aus. Auf un obrero ruso deberá ganar lo mismo que un obrero español. Ja, der russische Arbeiter muss gleich viel verdienen. Ja, das war einfach so schön surrealistisch, diese Beschreibung. Dann Rajuela aus ganz verschiedenen Ländern der Welt und hier und da in diesem Gewerbe und jedem Gewerbe und so ist der Korridor der Entlohnung. Das muss eingehalten werden, dieses Equilibrium. Und da liest man sich und denkt sich, ja, stimmt, macht eigentlich Sinn. Die Menschen, die gleich viel leisten, auch gleich viel verdienen. Und man denkt sich so, ja, okay, aber irgendwie ist es auch naiv. Was ist das hier? Das ist kein ökonomisches Werk, das ist einfach nur eine philosophische, moralische Spinnerei, eine Forderung. Was soll das sein? Aber vielleicht geht es ja genau darum, das auszudrücken. Eigentlich ist uns so klar, moralisch, das, was zu tun wäre, was zu ändern wäre am jetzigen kapitalistischen System. Und wenn man das dann aber ausformuliert und ausdrücken will, dann klingt es vielleicht ungelenk und naiv und man denkt sich, ja gut, also. Das ist jetzt zu naiv. Wenn es wirklich so einfach wäre, dann hätte das ja schon jemand gemacht. Ne? Und alle arrangieren sich ja mit dem Imperialismus, also wird es seine Richtigkeit wohl haben. Und das ist vor allem die Position dieser südlichen abgehängten Schwellenländer, die nach oben, nach Norden blicken und da sehen, ja, die halten ja fest an der liberalen Demokratie, die kommen jetzt nicht ins Schwanken wegen China und dem Erfolg von China. Und daher müssen wir es also einfach auch so versuchen und diesem weißen Norden getreu sein. Der ist ja weise, der hat bei sich die Früchte der Aufklärung und der wird es ja wohl schon wissen, wenn da was nicht stimmen würde mit dieser liberalen Demokratie, wird es uns ja wohl sagen. Das ist jetzt das Register, in das wir einsteigen mit diesem Text. Und ich kann dann auch ein Liedchen spielen. Genau. Ja, lesen wir also hier erstmal rein. Ja, ich habe dann eine lange Einleitung geschrieben und so weiter. Vielleicht können wir die später lesen, aber ich glaube, ich muss jetzt das lesen, was ich wirklich heute neu dazu dichtet und schrieb. Und ich kann dazu sagen, es ist so, dass einen oft die Scham ergreift. Da denkt man auch an Pfaller. Überhaupt ist Pfaller sehr wichtig. In diesem Bolaño-Werk bin ich ja so auf ihn gekommen. Das schien mir irgendwie verquickt zu sein mit den pfallerschen Thesen und gedanklichen Gebieten. Nun aber diese Scham, dass ich dann dachte, oh, ich habe da einen Fehler gemacht im Podcast, weil ich rede und schreibe auch in diesem vorgelesenen Text in Nummer 131 immer von Fukuyama, aber eigentlich ging es auch um Žižek und um seine Einschätzung des Ukraine-Kriegs, die er da in einem recht dürftigen, recht, ja, recht eklektischen Artikel in der Berliner Zeitung irgendwie zusammenstellte. Eklektisch ist irgendwie ein Vorwurf, der hier gemacht wird. Klar, das ist so mit seinen Büchern, da kratzt er sich von überall was zusammen, aus der Psychoanalyse, aus der kommunistischen Geschichte und so weiter, aus der Kunst, und mischt das zusammen. Aber ja, ich finde diesen Artikel einfach sehr, sehr schwach und einseitig betont er hier also die moralische Rechtmäßigkeit der westlichen Position gegenüber Russland und will hier sich Gedanken machen, was dieser Westen tun kann, wenn es ernst meint mit seinen liberalen Werten. Und ja, der Westen meint es natürlich nicht ernst mit seinen liberalen Werten und Slavoj Žižek weiß das eigentlich auch. Und meine Erklärung ist eigentlich nur, dass er ja mit diesem Artikel eine Art es ist eine Art Spiel, eine Art Provokation. Er wollte einfach sehen, wer fällt darauf rein und wer ist überhaupt noch in der Lage, kommunistische Begriffe, den Klassenkampf in der Theorie zu führen und zu erkennen, was das für ein Scheiß ist. Und ja, es ist niemand mehr in der Lage dazu. Und das ist dann halt auch so normal irgendwie und denkt sich vielleicht Žižek, ja, dann kann ich mich auch einfach so auf diese wirkliche Mehrheitsseite des Westens stellen und das rechtfertigen, diese rohe Gewalt, die täglich von diesem Regime ausgeht und ganz klar sagen, aber Russland ist schlimmer. Und ja, so erklärt mir das, stelle ich mir das vor, dass Žižek da mit seiner Positionierung, seinen politischen Essays eigentlich nur austesten will. Wer nimmt das denn überhaupt noch war diese Infamie, die da in seinem Text drin liegt und das einfach, ja, einfach gar nicht zusammengeht, einfach eine große harmonische Versöhnlichkeit ist mit dem Liberalismus. Ach ja, der Liberalismus ist so schön. Aber ja, das kann ja jeder behaupten. Nur dann kann man nicht gleichzeitig Kommunist sein. Das ist, ja. Ja, das ist also meine Überlegung. Dass Žižek sich sagt, es ist sowieso egal. Ich kann hier genauso gut Hofphilosoph der Bourgeoisie sein, denn eine revolutionäre Bewegung gibt's nicht in diesen westlichen Ländern und auch sonst nicht in den anderen südlichen, östlichen. Die schauen hier alle in den Westen und schauen alle, wollen das alles nachmachen. So ist es, dass diese Leute die Götter anbeten, die ihre Kolonisatoren mitbrachten. In Südamerika, sie leben innerhalb der Grenzen, die diese Kolonisatoren gezogen hatten, sprechen die Sprachen, die sie mitbrachten, etwa Spanisch, Portugiesisch, Französisch, und essen auch die Nahrungsmittel, zum Beispiel Weizen, wie in Afrika oder in Indien wurde die heimische Linsenkonsumtion verdrängt durch die westlichen Essgewohnheiten. Also ja, die machen das einfach alles nach und hoffen einfach, ja, dann werden wir hoffentlich auch so wohlhabend wie ihr. Und das ist aus deren Sicht ja auch irgendwo verständlich. Und dann, ja, muss man aber auch so fair sein, dass irgendwie zu erkennen, dass diese Staaten extrem unmächtig sind und innerhalb des Machtgefüges leben, dass wir, in Anführungszeichen, wir, diese potenten Staaten Westeuropas und Nordamerikas und noch ein paar andere wie Australien und Japan, die aus der Reifeln, die in der Geografie ein bisschen weit ab vom Schuss liegen. Aber ja, diese beiden Gebiete sind eben so die Kerngebiete, der dieser Imperialismus besonders verwurzelt ist. West- und Mitteleuropa und Nordamerika unter Ausschluss von Mexiko. Mexiko, wo es ganz normal ist, dass bei so Regionalwahlen oder Parlamentswahlen irgendwie ja pro Kandidatur dann 200 Leute umgebracht werden. Diese Kandidaten werden da einfach umgebracht. Ja. Weil jetzt waren irgendwie auch erst wieder Zwischenwahlen. Da gibt es wohl auch dieses System wie in den USA. Und sie heißen ja auch die Vereinigten Staaten von Mexiko. Und da wird dann auch wiederum gewählt. Und ja, das ist da irgendwie so die Normalität, dass dann so 100 bis 200 Kandidaten ermordet werden. Und ja, das sind alles Auswirkungen der Geschichte, der Machtbeziehung. Und die werden eben so gesetzt, so eingesetzt wird die Macht von den skrupellosesten Regimen, dass es eben nur ihnen nützt und ihre Konkurrenten aus dem Weg kommt. Genau. Und ja, aber damit muss ich ja eigentlich nichts weiter sagen, sondern steige hier ein in diesen Teil des Textes. Genau, diese Scham, die lege ich offen, ja, ich hätte mich da vertan. Nun, weitere weitschweifige Anmerkungen und Ergänzungen. Nach der Publikation merkte ich, dass ich mich in dem unten stehenden Text nur auf Francis Fukuyama statt auf Slavoj Žižek bezog, über den die beiden Sprecher im Neue Zwanziger Podcast auch geredet hatten und dessen Thesen ich aufgreife und an manchen Stellen fälschlich Fukuyama attribuiere, was aber nicht weiter schlimm ist. Die beiden verkünden das liberale Credo, den melodischen Singsang der Menschenrechte und freiheitlichen Ideale. Genau. Dann der Link zur Neue Zwanziger Folge aus dem Juni. Die Essays der beiden Meisterdenker Fukuyama und Žižek findet ihr dort verlinkt. Meine Kritik bezieht sich auf beide gleichermaßen sowie auf Wolfgangs affirmierende Wiedergabe ihrer Texte, die ich noch nicht kenne, was ich eventuell nachholen werde, sobald mir meine geistige Verfasstheit gestattet, in die dermaßen miefige, düstere Dunkelkammer und Werkstätte der liberalen Ideale hinabzusteigen. Ja, das habe ich mittlerweile gemacht, zumindest beim Žižek-Text. Bei diesen Worten denke ich auch an Nietzsche und an Folge 13 von Tischlein deck dich. Nietzsche ist sicher ein wertvoller, wichtiger Philosoph, trotz seiner antikommunistischen Haltung. Žižek hingegen, in begrifflichem Delirium, bezeichnet sich meines Wissens weithin als Kommunist. Nun ja, wie gesagt, also wie weiter oben gesagt, in einem Teil, den ich jetzt nicht lese. Aber ja, das ist eben das ist die Grundlage des Materiellen, wie ich hier ausdrücke. Jeder strebt irgendwie danach und schaut nach seiner Biografie und das ist ja auch in Ordnung. Unter gewissen liberalen Bedingungen. Nun ja, wie gesagt, zunächst nach der materiellen Basis des eigenen individuellen Lebens zu schauen, ist nur grundmenschlich. Und ich bin aufgrund meiner Biografie in keiner Position, hier jemand anderen zu kritisieren. Nun muss man dann, wenn man das dreckige Westgeld annimmt und sich im Gegenzug zur Hure des liberalen Gewissenspredigung und dreisten Imperialismus-Affirmation erniedrigt, so ehrlich sein, sich auch nicht mehr als Kommunist zu bezeichnen. Dann ist man einfach ein sozialchauvinistisches, reaktionäres Schwein, ein U-Boot der Bourgeoisie in den unüberschaubaren Verästelungen der Arbeiterbewegung und linken Strömungen. Fukuyama ist in dieser Hinsicht keinerlei Vorwurf zu machen. Er ist Liberaler durch und durch. Wenn auch einfältig, so ist deine Philosophie dennoch auf der begrifflichen Ebene ehrlicher und weniger hinterlistig. Nun gut, das hier nur kurz zur Einordnung. Genau, diese Scham, oh, ich habe die beiden da durcheinander geworfen, weiß nicht, was ist denn mein Text, meine Philosophie überhaupt noch wert? Wie auch immer, aber jetzt die eigentliche Sache hier. Zudem bezieht sich mein Frontalangriff natürlich, wie könnte es anders sein? Vor allem auf meinen geistigen Podcast-Vater Stefan und seinen Blick auf seine eigene Biografie sowie die zahlreichen Biografien, die durch den Fall der Mauer und die Wende sowie ihre Pendants in den anderen vormals sozialistischen Ländern gebrochen oder beflügelt wurden. Was denken Wolfgang und Stefan eigentlich über die russische Revolution von 1917 und über den letzten Akt ihrer lang vorbereiteten Zerschlagung von 1991? Das ist einfach meine Frage. Was Putin oder die russischen Kommunisten denken mögen, ist sicher auch interessant, aber schon allein aus sprachlichen Gründen sollten wir uns hier auf den nationalen Rahmen beschränken und überlegen, wie eigentlich wir Deutschen auf diese zwei Schlüsselereignisse des letzten Jahrhunderts blicken. Ja, interessante Sache hier, wenn es um aktuelle politische Fragen geht, sagte ich ja auch, diesen nationalen Rahmen da verlassen, gerade mit der Migration. Das ist nämlich genau der Fehler, den Stefan und Wolfgang machen, das so zu diskutieren. Ja, wir als BRD, liebe Bourgeois, also ja, dieser Bourgeois-Staat, wir wissen doch, ne, ihr Bourgeois braucht auch mehr Arbeitskräfte, also und die Linken wollen mehr Migration, weil das bedeutet mehr Menschlichkeit für sie. Und da können wir das doch zusammenbringen, sagen die beiden. Und ja, da wäre es richtig. Aber wenn wir jetzt uns einfach verständigen über die historischen Vorkommnisse, dann ist es logisch, irgendwie auch im nationalen Rahmen, weil die Russen haben dann nochmal einen anderen Blick. Und auch in dieser schwierigen Folge 87, wo ich über Stalingrad, die Schlacht von Stalingrad, referierte und das zusammenfasste, also da war ich auch ja ganz gut drauf, glaube ich. Und 87, ja, aber da war es dann, ist mir auch irgendwie dadurch erst klar geworden, ja, es ist auch was Besonderes irgendwie. Ich stehe auch in dieser Tradition der Deutschen. Irgendwie ist es doch so, auch wenn ich, wenn es lange her ist, der Staat heute ein anderer ist, klar, juristisch der Nachfolgestaat, ne, vom Deutschen Reich. Aber ja, irgendwie ist es so, das ist irgendwie unsere deutsche Sache und es waren Soldaten, die auch meine Vorfahren hätten sein können, mein Opa, wenn der nur ein bisschen früher geboren wäre, dann hätte er sicher auch mitgekämpft, nur 2 oder 3 Jahre, dann ja, hätte er kämpfen müssen und hätte mit großer Wahrscheinlichkeit nicht überlebt. Ich weiß gar nicht, wie viel wieder die Quote war. Da zurückgekommen sind, natürlich haben viel mehr Deutsche überlebt als von den Russen, die wirklich so hingemetzelt wurden. Nun, also, ja, genau, deshalb einfach auf dieses Deutsche. Und auch wenn, ja, wenn es dann irgendwie eine begrenzte nationale Perspektive ist, irgendwie ist es schon, oder ist es mir auch durch diese Folge 87 auch nochmal neu klar geworden, was das heißt, dass dieses Deutschsein ja auch nichts Schlimmes ist, auch kein Stigma sein kann. Jetzt, natürlich ist das eine Schande, eine große Scham, die einen da auch richtigerweise überkommt bei dieser Historie, bei dieser speziellen Historie dieser Jahre von 1933 bis 1945. Und trotzdem aber, ja, ist ja nichts grundlegend Falsches am Deutschsein. Es liegt nicht in den Genen, wie Peter Hack sagte, dass die Deutschen zu Nationalsozialisten werden, auch wenn man das denken könnte wegen dem DNS, deutscher Nationalsozialist. Nein, aber es war halt hier so historisch aus verschiedenen entwicklungsgeschichtlichen Ursachen. Und ja, und diese Leute, die da nach Stalingrad gefahren sind und die gleiche Sprache gesprochen haben wie ich und relativ die gleiche Kultur kannten, die sind da auch einfach hingefahren, weil sie genau so waren wie die heutige Herde, die demokratische Herde, die einfach scharfsköpfig ist und einfach alles abnickt, weil sie halt auch so waren. Und ja, sind die jetzt wirklich mehr schuld als Leute, die heute leben? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Wer ist da wirklich schuld an sowas dann? Die Nazis, die überzeugt natürlich, aber ja, warum nicht auch die Mitläufer? Und wenn die Mitläufer, dann sind wir gleichsam alle Mitläufer. Wir laufen auch heute mit und ja, das kann man dann so feststellen. Gut, der heutige Zustand ist nicht ganz so barbarisch wie damals. Da ist ein Unterschied, ja. Aber ja, grundlegend ist klar, die meisten Menschen sind so, auch ich, dass sie einfach nur für sich selber irgendwie durchkommen wollen, irgendwie sagen, überleben. Und ja, wenn das jetzt das Ding ist, dass man Nazi ist und dass man sagt, die Juden, die sind wirklich das ganz große Problem unseres Volkes und die unterdrücken uns und wir haben das Recht, gegen diese vorzugehen. Und die Sowjets, Vor allem natürlich auch der Kommunismus ist die Gefahr, ist die große Gefahr für die Menschheit und wir müssen die Kommunisten deshalb ausrotten. Ja, dann ist das die Ideologie, die da gepredigt wird und die viele Leute glauben. Und ja, ich will das einfach sagen, es ist in Deutschland so, es ist aber in jedem Land der Welt so, dass die Volksmasse genauso betröppelt und dumm ist und da alles mitmachen wird. Und Deutschland war halt in der Situation, auch technisch, industriell so entwickelt zu sein und dann nach dem Ersten Weltkrieg gedemütigt durch den Versailler Vertrag. Und all das hat dann eben dazu geführt, zu dieser großen Explosion. Und da ist jetzt nicht in dem Sinne spezifisch Deutsches dran, diese grundmenschlichen Eigenschaften. Charakteristika sind genauso gut in Kasachstan, in wo auch immer, Japan, Korea, Australien. Das macht mir so Spaß, immer random Länder zu denken. In Madagaskar. Und ja, aber ihr versteht, worauf ich hinaus will. Also, aber trotzdem irgendwie hat das, habe ich da was gespürt in Folge 87, das waren Leute, das hätte dann auch ich sein können, wenn ich da gelebt hätte. Und ja, ich bin heute Kommunist, aber unter diesen Bedingungen der damaligen Weimarer Republik und der folgenden Nazi-Diktatur ist es vielleicht schwieriger, sich dann wirklich zum firmen Kommunisten zu bilden. Und vielleicht wäre ich dann auch einfach so gewesen und alles abnicken. Und, ja. Und dann wäre ich da gestanden und ja, das ist einfach dieser Gedanke, es ist. Ja, es waren irgendwie wir Deutschen, und die dann das verursacht haben, dass da die Russen dann zu Millionen anrücken mussten, um ihr Heimatland zu verteidigen und Millionen dabei gefallen sind und Millionen auch in den KZs ermordet wurden. Und ja, das hatten wir alles. Aber jetzt müssen wir vordringen. Dieser Text geht noch lang. Also, wie blicken die beiden auf diese Sache mit der russischen Revolution und mit dem Ende, mit der Konterrevolution dann von 1991 oder hierzulande schon etwas früher, ein, zwei Jahre früher. Die wahre Konterrevolution, sagte Hax, war im Oktober 89, als Honecker abgelöst wurde durch ein Komplott durch die Gorbatschowisten-Fraktion in der SED, die da auch alles auf Neuanfang drin wollte und ich gesehen habe, dass das die Konterrevolution ist. Die gedacht haben, sie ja, können so den Sozialismus retten. Nun gut, so ungefähr ist das also zu datieren. Aber was denkt man dazu einfach oder eigentlich? Und ja, das ist natürlich schwierig, überhaupt was zu denken und nicht einfach alles hinzunehmen, was dieser große Konsens dieser BRD-Gesellschaft ist und was uns vorgegeben ist durch unsere geistigen Hirten in den Zeitungen und Fernsehstuben. Ja. Aber ja, denken die überhaupt was dazu? Das ist so meine Frage. Oder nehmen die das einfach hin und sagen, ja gut, was ist, ist gut. Na, in diesem Hegel-Sinne auch, das ist ja doch auch ein guter Spruch von Hegel. Oder es war nicht er, der das als Erster gesagt hat. Ja, das war irgendwie schon damals mit Voltaire diese Auseinandersetzung. Wie kann es sein, dass Gott so viel Schlimmes zulässt und was ist es gut, aber was, ja, wie kann das also sein? Aber ja, jetzt weiter im Text. Meine Befürchtung ist eben, diese beiden unterscheiden sich in ihrer Geschichtsauffassung und historischen Durchdringung kaum von der Mehrheitsmeinung hierzulande. Und die heißt nun mal, die UdSSR war eine Diktatur. Also fast so oder schlimmer als die Hitler-Diktatur. Und 89 bedeutete Freiheit und die Rückkehr der grundlegenden liberalen Rechte zur freien Entfaltung des eigenen Lebens, der eigenen Talente und Sehnsüchte, so wie sie jedem Menschen von Geburt an zustehen und nur von den böswilligen Betonköpfen im Kreml den eigenen Bürgern vorenthalten wurden. Dies ist leider ganz falsch. So falsch, dass ich im Moment noch nicht mal die ganze Tiefe der Falschheit dieser deutschen Selbstgewissheiten ausmessen kann. Und dieser historische Kurs, auf den ich den schwerfälligen Podcast Tanker TDD im Verlauf der 110er Folgen einschiffte, basierend auf der Bewunderung für die Essayistik von Peter Hacks, dessen Glanzstück 500 Jahre Imperialismus in Nummer 106 drankam, daher also noch eine Weile lang weiterverfolgt werden wird, um diese deutschen Irrtümer, die der Wiedervereinigung in Anführungszeichen zugrunde liegen, voll zu vermessen und zu kartografieren. Ich mache keine Kompromisse. Ich weiß noch, als wäre es gestern gewesen. Sorry für den schmalzigen Ton. Die Historie und Erinnerung ist ein schwieriges, aufwühlendes Gebiet. Wie ich etwa 2011 in Buenos Aires in der Goetheschule saß und unser Deutschlehrer, der aus dem Ruhrgebiet stammte, sich wand und um Worte rang, um das rege Interesse der argentinischen Schüler für das historische Dagewesensein des Sozialismus in der DDR zu befriedigen. Diese jungen Argentinier waren neugierig, wollten wissen, wie es gehen kann, einen Staat mit einer völlig anderen Regierungsform, Verfassung und anderen Grundsätzen zu betreiben als das, was sie von Südamerika kannten. Eben auch die liberale Demokratie, den westlichen Exportschlager schlechthin. Könnte am Sozialismus nicht doch was Gutes gewesen sein? Man könnte ja vielleicht auch nochmal ganz anders auf die Historie blicken. Im letzten Jahrhundert sind so grausame, aber auch so viele und unübersichtliche, miteinander verflochtene Dinge passiert und irgendeinen Grund werden die Sowjets und Ostdeutschen ja wohl gehabt haben, sich so in Abgrenzung zum Westen zu begeben. Dies war die neugierige Herangehensweise, die ich bei meinen Klassenkameraden spürte. Unser Deutschlehrer, den ich ansonsten sehr schätzte, bügelte dieses Interesse einfach ab. Er zitierte einen abfälligen Spruch irgendeines Intellektuellen, wonach wohl nie wieder ein Land den Sozialismus ausprobieren würde, nachdem dieser Begriff durch die reale Herrschaft in der DDR derart in den Dreck gezogen, gar pervertiert worden sei. Genau, das also zitierte er da so, weiß nicht, welcher Schriftsteller oder wer auch immer das gesagt hat, und ja, sagte nur, also ich glaube nicht, dass nochmal ein Land das versucht mit dem Sozialismus, nachdem die DDR das so pervertiert hat. Und da dachte ich so, wow, es gab viele sozialistische Länder. Also damals war ich noch kein Kommunist, damals war ich noch unpolitisch und konnte das alles überhaupt nicht einschätzen. Habe mich gerade schon so interessiert und habe vor allem halt diese Neugier gespürt bei meinen Klassenkameraden, dass sie sagten, wow, das war irgendwie was ganz anderes und das hat wirklich existiert bis 1990, also bis noch vor 20 Jahren damals. Und ja, wow, was war das eigentlich? Wie kamen die darauf, diesen anderen Staat zu machen und warum? Ja. Und er sagt dann, nun gut, also ja, so wie die DDR das verhunzt hat, so hat es keiner gemacht. Und da dachte ich dann, wow, es gab so viele sozialistische Staaten, aber dann muss die DDR ja wirklich schlimm gewesen sein. Also wenn sie, das heißt ja praktisch, sie war schlimmer als all die anderen, sogar als Polen, Weißrussland und all diese Staaten, die auch Teil des Ostblocks oder Teil der Sowjetunion waren. Deutschland war, die DDR war wirklich am schlimmsten und hat es, ja, was weiß ich, also so dachte ich ungefähr. Und ja, gut, das ist dann die reale Haltung dieser deutschen Mehrheitsmeute. Und das ist dann nicht dem Einzelnen anzulassen, diesen Lehrer, den ich weiterhin sehr bewunderte und den ich glaube auch in genau dieser Folge 33 erwähnte, nämlich, was mich da so faszinierte an seinem Unterricht. Das war sehr schön auch. Aber ja, nun, das war die Haltung dieses Deutschlehrers. Er wusste einfach auch nicht weiter. Ja, mag schon sein, dass Lenin für die Gerechtigkeit eintrat und so. Aber so wie es real dann aussah von 1949 bis 1989, darf der Sozialismus anscheinend nicht aussehen. Das ist klar. Und jetzt gibt es leider keine Alternative mehr zum real existierenden Imperialismus. So das Urteil über die Weltgeschichte, das dieser Lehrer mit einem Schulterzucken gnadenlos fällte. Und so wird leider das Schicksal von Argentinien und so vielen Ländern besiegelt, die in der nach 1945 von den USA geschaffenen westlichen Weltordnung keinen Platz haben und auf die unteren Ränge verwiesen sind, von wo sie aufgrund der Währungs- und Finanzmacht der reichen Staaten niemals mehr emporsteigen sollen. Ihr Schicksal ist besiegelt mit dieser neuen amerikanischen Weltordnung. Für immer, wie es bei Flassbeck so schön hieß. So belehren wir Deutschen also den Rest der Welt darüber, was politisch machbar oder erstrebenswert ist und was nicht. Ich will nur betonen, dass ich auf anderen Gebieten viel von exakt jenem Lehrer lernte, etwa bezüglich Effi Priest und literarischer Interpretationen. Er verkörpert damit nur die strunzdumme Haltung des gesamten deutschen Lehrkörpers, in dem es auch einige Deutsche aus dem früheren DDR-Gebiet gab. Die waren teilweise noch zynischer in ihrer Geschichtsbetrachtung, aber damit sind sie eben Ausdruck der Gesellschaft, in der sie leben und die sie formt. Genauso wie dieser eine Lehrer, den ich erwähnte, der einfach so viel Quatsch erzählt hat, einfach sich Sachen ausgedacht hat, ja, so und so war das mit Adenauer und mit Gorbatschow und was weiß ich. Ja, dieser Lehrer war auch aus Thüringen, meine ich, und er war grundsympathisch, aber ja, genauso quatschig einfach seine. Da ist es noch nicht mal eine wirkliche Geschichtsauffassung, da ist es ja dann wirklich eine Geschichtsfälschung. Das ist, hat ja irgendwie was grundlegend Harmloses und Kindisches und ja, ihm würde ich jetzt nicht so böse sein, aber ja, was ein anderer Lehrer sagte aus Sachsen, er sagte dann, manche müssen, ja, also die Wende, die war gut und hat viele Chancen eröffnet und ja, aber manche kriegen halt ihren Arsch nicht an die Wand und diejenigen, die so sind, die ihren Arsch nicht an die Wand kriegen, ja, dann ist es halt wohl so, dann kann es sein, dass der vielleicht schlechter geht nach der Wende. Und ja, das ist halt im liberalen Land, ne, manchen geht es schlechter, manchen besser, aber das sind dann wohl die Auserwählten, denen es gut geht und so kann man das nachprüfen, wer wurde auserwählt vom liberalen Geist, so frei sich durchzusetzen und zu triumphieren. Nun gut, und ja, das nach 45, das schreibt Fukuyama, dass diese Weltenordnung, die da geschaffen wurde, und das gibt ihm so ein Gefühl, diese Weltenordnung, die nach 45 von den USA geschaffen wurde, von Freiheit, die hat das wirklich, dieses gloriose menschliche Projekt, sagt er. Und ja, es ist ja für einen begrenzten Teil der Welt so, zum Beispiel für Japan und die USA, wo ja auch Fukuyamas Vorfahren herkommen aus Japan. Aber schon sein Vater wurde, glaube ich, in den USA geboren. Also schon im frühen 20. Jahrhundert emigrierte seine Familie und Fukuyama ist wirklich dort aufgewachsen. Und ich weiß nicht, wie viel ihn dann noch mit der ursprünglichen Heimat Japan verbindet, aber klar, wenn das so der Weltausschnitt ist, der zählt, dann kann man schon sagen, wow, das ist ja doch ganz gut rausgekommen, für die USA zumindest, für Japan, dass sie nicht ganz so niedergewirtschaftet wurden, trotz ihres faschistischen Angriffskriegs dann. Ja, und jetzt manche Länder, die haben da halt keinen Platz drin. Ich denke, das ist es, was diesen argentinischen Klassenkameraden auch so extrem einleuchtete, dass sie nämlich genau diesen Zynismus, diese Doppelmoral des Westens begriffen, dass ja, das Nazi-Deutschland, das war ganz böse, und betont heute immer noch, wie böse das war mit den Nazis. Aber materiell wurden sie einfach so schnell wieder aufgebaut, konnten so schnell aufsteigen, wirtschaftlich, aber auch politisch zur Führungsmacht in der EU. Als NATO-Mitglied so früh auch wieder aufgerüstet mit eigener Bundeswehr und so weiter. Und wenn sie das dann vergleichen mit der politischen Entwicklung in Argentinien, die dann eben steil nach unten ging, auch die ökonomische, nach 1950, dann denken sie so, ja, aber Momentchen mal, wie ist das jetzt zu verstehen? Argentinien hat die Nazis unterstützt, war verbündet mit Hitler und ja, das wollten die USA jetzt die Argentinier spüren lassen nach dem Weltkrieg, dass sie dafür bluten müssen, dass sie auf der falschen Seite standen. Aber wie ist das mit einem Gerechtigkeitsempfinden über Einklang zu bringen? Argentinien muss dafür jahrzehntelang bluten und Deutschland wird einfach wieder aufgebaut. Oder auch diese anderen Länder in Südamerika und so viele Länder weltweit oder die Länder jetzt des ehemaligen Ostblocks, für die es eben in der Mehrzahl auch keine Entwicklung und Aufbauhilfe gibt. Wie ich damals schrieb in eben diesem Text, den ich in jener Folge 133 vorlas, nicht trotz, sondern wegen dem Faschismus bekommen Japan und Deutschland Aufbauhilfe und den Marshallplan. Das war das, was sie erst machen mussten, um das dann zu erhalten. Ja, man muss halt hart spielen. Es ist auch eine gewalttätige Welt und man muss so sein. Ne? Und das in diese Fahrwasser kommen wir weiter unten im Text noch rein. Ne? Man muss so sein und ja, wir Deutschen haben hart gespielt und wir können uns eigentlich auch nur auf die Schulter klopfen. Und jetzt sind wir in der Position hier und wir wissen, der Bourgeois, dieser Bourgeois-Staat ist so, dass er die Macht ganz krass absichert, das Kapital einsetzt, da die Konkurrenten Deutschlands niederwirft. Und wir wissen es, wir als Kleinbürger hier, als Deutsche, wir profitieren auch gleichsam und sind einfach treu diesem Liberalismus und sagen, wow, wenn alles so frei ist, dann gewinne ja auch ich, weil ich bin ja Teil dieses starken deutschen Landes, das alle anderen niederwirft. Also Freiheit ist gut, einfach freie Märkte und da setzt sich der Stärkste durch und Deutschland setzt sich durch und okay. Und ja, die Spaltungen im eigenen Land verstärken sich, aber wir appellieren noch an die Bourgeois, wir appellieren an die demokratischen Institutionen und so weiter. Also all dieser Schwachsinn, der nichts bringt, wie ich letztes Mal sagte, es hat keinen Sinn mehr zu appellieren. Nun gut, aber weiter jetzt im Text. Für mich ist aber klar, wer so auf die deutsche Geschichte blickt, ist ein Schwein und vertritt nicht nur eine falsche Analyse der Vergangenheit, sondern vor allem der Gegenwart und der zukünftigen Entwicklungsmöglichkeiten. Was er den Argentiniern sagte, war ja: Macht das nicht mit dem Sozialismus. Wir haben in der Geschichte allerlei ausprobiert und sind wirklich nur heilfroh, jetzt bei diesem liberalen System gelandet zu sein. Genau, und vor allem dieses, wir haben allerlei ausprobiert, also auch mit dem Faschismus, vor allem, dass Deutschland da so eine moralische Instanz hat, zu sagen, wow, also es war bei uns schon mal so schlimm oder wir wissen ja, wie es ist, wenn man Revolution machen will, ne? Das war bei Hitler auch so, der hat uns ergriffen, der hat uns motiviert, aber jetzt wissen wir, wie Wolfgang sagte, man muss einfach nur apathisch sein, man muss einfach nur unpolitisch sein und dann geht's, dann passiert sowas Schlimmes nicht, ne? Und das ist irgendwie diese deutsche Moral, die der ganzen Welt gepredigt wird. Ja, schaut her, es endet ganz, ganz übel, wenn man Revolution macht. Und das ist einfach natürlich Demagogie, weil Hitlers Machtergreifung ja eine Konterrevolution war. Und eben kein wirklich revolutionäres Projekt. Nun gut. Und ja, und da wird das halt dann irgendwie fast schon gleichgestellt, die DDR mit den Nazis, im Nazistaat, wird fast schon gesagt, uff, ja, wir wissen nicht, wie es ist, das sind diese komischen autoritären Regime und damit haben wir ganz schlechte Erfahrungen gemacht, ne, und jetzt sind wir einfach nur hier in diesem Zustand, ja. Und wer so redet, der ist ein Schwein, das sage ich ganz offen und da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. So. Dies zeigt einmal mehr, wie solche Entwicklungs- und Schwellenländer nicht nur materiell, sondern vor allem auch geistig weiterhin unter der Knute der imperialen Länder stehen, ihre Begriffsherrschaft ohne zu zucken akzeptieren und in den vorgegebenen Bahnen des angeblich Vernünftigen bleiben. So lässt sich sagen, das System der Goetheschulen ist heute ein koloniales Projekt, das darauf zielt, die unterjochten Völker der Erde weiter in Knechtschaft zu halten und ihnen zu verbieten, außerhalb des von uns, den weisen Nordmenschen, gesteckten Kreises der Ideen zu denken. Man muss es so sagen, diese Mitschüler waren ja auch keinesfalls durchschnittliche Argentinier, sondern allein aufgrund des horrenden Schulgeldes mussten ihre Eltern Mitglieder der Oberschicht oder Bourgeoisie sein oder zumindest in einer kleinbürgerlichen Zwischenklasse der Manager, Advokaten und sonstigen Lakaien der kapitalistischen Ökonomie oder zumindest einer solchen Zwischenklasse angehören. Ja. Also ja, das immer diese Dialektik mit den Begriffen Bourgeoisie und Proletariat, man muss es aber so runterbringen, verallgemeinern. Auch wenn man damit dann vielleicht zu grob wird, aber doch, es ist genau dieses grundrichtige Marxistische. Dann merkt man erst, wenn man diese Termini benutzt, wie richtig die sind und auch wenn sie nicht alles abdecken, vielleicht. Doch, es ist genau so, dass das eine Bourgeois-Schule ist, die Goethe-Schule in Buenos Aires, und wenn man da 600 Euro als Schulgeld zahlen muss. Da gibt es dann auch Eltern natürlich, die vielleicht eher noch so in diesen Führungspositionen sind, wie ich meinte, in so großen Konzernen, die eigentlich auch Proletarier sind, aber halt ziemlich viel verdienen, eigentlich auch noch auf ihren Lohn angewiesen sind und auf das Verkaufen ihrer Arbeitskraft, aber halt schon recht viel verdienen. Und ja, das sind dann Zwischenklassen, aber okay. Es ist grundsätzlich für die Bourgeoisie da, diese Schule, dieses Mindset, die Ideologie, die da verkauft wird. Und ja. Und ja, so wie dieser Staat, der BRD-Staat, der argentinische Staat. Genau. Also, deren Kinder profitieren recht gut vom Imperialismus, kennen den Luxus, Reisen, finanzielle Sorglosigkeit, haben aber teilweise doch genügend Empathie, um zu sehen, dass die sozialen Realitäten ihres Landes an vielen Stellen erschreckend und erniedrigend sind, eigentlich nicht zumutbar für eine humanistische Vorstellung von Menschen. So kommen sie also dazu, sich Gedanken über die DDR zu machen. Diese abzubügeln ist offizielle Aufgabe der Goethe-Schulenlehrer, für die der deutsche Staat daher ja ein stattliches Budget in zahlreichen Ländern der Erde zur Verfügung stellt. Denn es ist ja geschickt, in diesen beherrschten, von den machtpolitischen Ränkespielen der Nachkriegszeit übergangenen, zurückgelassenen oder zurückgestoßenen Gebieten auch noch eine herrschende Klasse zu haben. Denn so können wir dieser kleinen Klasse unsere Porsches und Audis verkaufen. Wäre ja schade, könnten wir die nicht um die ganze Welt schicken und uns jeglichen Absatzmarkt erschließen. Aber zu uns aufholen dürfen sie natürlich nicht, und dazu trug die westliche Politik gegenüber Perón in den 50ern oder Videla in den 70ern direkt und gezielt bei. Die herrschende Klasse dort unten hat also zu garantieren, dass die Volksmassen sich nicht erheben und die Füße stillhalten. Die sollen nicht aufmucken. Wo kommen wir da noch hin? Und so ist die Situation Argentiniens, insbesondere in den letzten 20 Jahren, also nochmals hoffnungsloser und düsterer geworden. Genau, und vor allem das mit dem Füße stillhalten, da empfiehlt sich auch wirklich, diesen anderen Text nochmal nachzulesen. Diesen Text, ja, dem man den Titel geben könnte, Komm raus aus Kasachstan oder so. Stefan, ja, ich weiß nicht, aber da geht es ja genau darum, damit die Deutschen und Japaner nach dem Krieg die Füße stillhalten, nicht mehr an Nationalismus, Chauvinismus, Rassenüberlegenheit denken, sehen die Amis, wir müssen die Fabriken und die Brücken und so weiter, Straßen wieder aufbauen, weil sonst, wenn die ganz verarmt sind und so weiter, ne, dann kommt wieder der nächste Hitler und sagt denen, wow, ihr Deutschen, ihr Japaner, ihr müsstet euch nur mal erheben, ihr seid eigentlich das größte Volk der Erde. Genau, und so berechnen die Amerikaner das ja klug und sagen, ja, nee, also die haben so stark gekämpft, die Japaner und die Deutschen, die müssen aufpäppeln, das geht nicht, also wirtschaftlich müssen die jetzt wirklich ganz klar in unserem Kielwasser schwimmen. Klar, wir sind die Nummer 1, aber die schwimmen im Kielwasser und da müssen wir drauf schauen. Und ja, die restlichen Länder der Welt, der Südamerika, da schauen wir mal, dass die, da ist es ja viel billiger, die in so einer ökonomischen Unterentwicklung zu halten. Und ja, selbst wenn sie uns bedrohen wollten, dann könnten sie es einfach materiell gar nicht, ne? Wie so ein schon industrialisiertes Land wie Deutschland oder Japan. Nee, also ist eigentlich besser, wir halten eher in so einem halbindustrialisierten Zustand. Klar, es sickert auch irgendwie die Technologie ein. Es gibt dort Bahnlinien zum Beispiel in Argentinien, die von den Engländern gebaut wurden. Und die dann nach 1945 nationalisiert wurden, dem argentinischen Staat übertragen wurden, weil England auch seine ganzen Schulden nicht mehr zahlen konnte nach dem Krieg und irgendwie so schauen musste, wie sie die Schulden gegenüber Argentinien und anderen Ländern streichen konnten. Ja, also ja, die sollen nicht aufmucken, die sollen die Füße stillhalten. Und das ist, genau, daher also, weil die Japaner und Deutschen so tapfer waren und wirklich gezeigt haben, ja, ohne die können die USA nicht ihren großen Plan machen zur Aufteilung der Welt. Da müssen sie schon Deutschland und Japan auch partizipieren lassen. Und deshalb machen sie es so. Und Argentinien und so viele südamerikanische, afrikanische, asiatische Länder und so weiter. Und auch nordamerikanische wie Mexiko. So viele sind da also zurückgelassen. Fast alle sind also wirklich da ausradiert eigentlich aus dieser Vorstellung. Das ist unsere glorreiche liberale Weltordnung nach 1945. Nun, und eine Sache wollte ich noch sagen, ja, diese Empathie, die man da doch hat, das war beeindruckend, auch wenn ich da damals auch so schüchtern war wie heute und auch nicht so viele Freunde oder Kontakt zu meinen Mitschülern hatte, irgendwie fand ich es doch eine sehr nette und sehr nette Klasse, die mir ans Herz gewachsen ist. Und ja, auch wenn sie sehr laut war, oft chaotisch, die Lehrer, vor allem die Deutschen, zur Verzweiflung gebracht hat. Ja, aber ja, irgendwie dieses Interesse auch für die Politik und für die Geschichte war doch gegeben und diese Neugier und dass man sagt, wow, warum ist das so abgelaufen und das ist aber gar nicht gerecht so und was sind das für Gewissheiten, die wir eigentlich alle täglich glauben, was ist das? Das habe ich da schon gespürt, so eine einfach kritische, aufmüpfige Haltung in der Klasse und das hat mich auch sehr beeindruckt und möchte ja ganz klar auch ausdrücken, ja. Das sind Bourgeoisie-Kinder, so wie auch ich letztlich oder Halb Bourgeoisie, la semi-Bourgeoisie, wie Roberto Alt, der argentinische Schriftsteller, schreibt. Das ist mir auch so gefallen, die Halb-Bourgeoisie, das ist diese Zwischenklasse. Und ja, wir alle sind so, aber das ist ja auch, daran sind wir auch nicht schuldig, da sind wir irgendwie durch unsere Geburt reingeworfen in diese Klassenposition und schuldig nur, wenn wir uns geistig nicht weiterbilden und sagen, hört mal, wir müssen diese Form der Klassenherrschaft überwinden. Wenn wir uns damit also zufrieden geben, klar, dann werden wir schuldig und werden einfach sagen, wow, wir sind jetzt oben in dieser oberen Position und das wollen wir ausnutzen und das ist sehr praktisch so, aber dass zu dem oben auch notwendig ein unten gehört, ja. Das ist traurig, aber betrifft uns nicht weiter. So wäre es eben empathielos, aber so waren diese Klassenkameraden nicht, sondern wurden da ja gut erzogen durchs System der Goethe-Schule und vielleicht am Ende dann, als sie aus der Schule rauskamen, waren sie eher so. Nun ja, ja, das will ich einfach ganz klar sagen, diese Lehrer da, dass ich einfach trotzdem ja viele bewundert habe, aber in dieser Hinsicht irgendwie, in der Hinsicht ein politisches oder auch nur ein Vorbild zu sein, der Art, wie man auf die Historie blickt, auf die Deutsche und was darüber hinausgeht zu sagen, Hitler, die Nazis, das war das ganz Böse und es ist so böse, dass wir noch nicht mal mehr irgendwie dran denken oder wir müssen einfach ganz mit dem Denken aufhören, weil ja, scheinbar es wird zu weit zu politisieren, das führt auch noch zu Hitler. Ja, so irgendwie diese Haltung, sage ich, und das ist einfach ja, sehr, sehr erbärmlich, was diese Lehrer, die den jungen Menschen da eigentlich was beibringen sollten, verkörpern und verbreiten. Und ja, nun, und ja, explizit die deutschen Lehrer will ich hier erwähnen, nicht die argentinischen, die sicher auch sehr viel weniger verdient haben. Das ist dann auch irgendwie sowas, was mir, worüber ich dann auch später erst nachgedacht habe, diese Klassenposition, dass die eben meisten Kinder oder fast alle dann ja eigentlich reicher sind oder aus einem reicheren Haushalt kommen als die Lehrer, vor allem die argentinischen Lehrer. Und ja, was das eigentlich für eine interessante Situation ist. Aber okay, die Hälfte der Lehrer war da im Argentinisch, die andere aus Deutschland extra eingeflogen. Extra da auch per Auslandsvertrag dann dort für 3 oder 5 Jahre. Und genau, ja, der Unterschied, der Unterricht dann immer in verschiedenen Fächern, auf Spanisch oder Deutsch. Ja, ich komme schon durcheinander. Wir müssen uns am Text halten. Wir müssen hier diesen Text, diesen Part zumindest beenden. Also, heute jetzt, ja, über die letzten 20 Jahre noch hoffnungslos, die Situation in Argentinien. Gut. Mich erinnert das Ganze nur ein bisschen an den Versailler Vertrag und die 20er Jahre des Vorjahrhunderts in Deutschland. Auch damals sollte Deutschland durch die Kriegsgewinner explizit gedemütigt und mit unerfüllbaren Reparationsforderungen überhäuft werden, so wie heute die Argentinier mit den IWF-Forderungen nach Kreditrückzahlung. Und jetzt kommt ein sehr zynischer Satz, ja, aber erstmal das, was ich hier ausdrücke, ist schon. Also einfach diese Sache, naja, auch wir Deutschen sind in diesem Sinne Kriegsgewinner des Zweiten Weltkriegs, weil wir uns dann auf die Gewinnerseite den USA und Großbritannien geschlagen haben. Ja, und diese Gewinner, die unterdrücken halt andere, so wie auch nach dem Ersten Weltkrieg mit dem Versailler Vertrag. Und ja. Aber keine Sorge, die Argentinier sind zahm, die sind nicht aus demselben Holz wie wir Deutschen. Dafür haben wir im Verbund mit den USA gesorgt. Wir haben sie uns so geschnitzt, wie wir sie brauchen, damit sie ihre Rolle am unteren Ende der globalen Marktnahrungskette erfüllen. Ja, das ist sehr zynisch, das auszudrücken, aber wie ich immer wieder meinte, ich muss irgendwie ausdrücken, weil es die brachiale Realität ist irgendwie auf der Welt. Und so muss ich halt auch manchmal irgendwie so reden oder so schreiben. Und ja, wir haben die geschnitzt, das meinte ich vorher, mit diesen Grenzen gezogen, die Sprachen mitgebracht, die Religion. Wir haben die geschnitzt schon durch die ganze Geschichte, aber jetzt vor allem die Geschichte nach 45, vor allem da haben wir die so geschnitzt, dass wir die glauben lassen, ihr seid selber schuld an eurer Unterentwicklung und es liegt einfach daran, dass ihr es nicht besser hinbekommt, dass ihr nicht so diszipliniert seid wie die Europäer. Und also, liebe Argentinier, klar, jetzt seid ihr da halt in dieser Schuldknechtschaft, in den Schuldkerker geworfen. Ja, okay, das ist blöde, aber wir wissen ja, ihr werdet euch nicht so faschistisch erheben wie andere Länder wie Deutschland damals in den 30ern. Nee, sondern ihr seid zahm. Und ja, das will ich einfach so ausdrücken. So zahm haben wir die geschnitzt. Und eigentlich wäre es ja schön, sie würden sich erheben. Natürlich nicht faschistisch, sondern durch eine wirkliche sozialistische Revolution. Und das ist aber sehr schwierig, weil die geistigen Gewissheiten, die Frameworks zu mächtig sind, die der Liberalismus heute noch aufbietet und die er in alle Weltecken da entsendet. Und ja, das finde ich einfach ja, sehr zynisch hier, das aber sehr richtig, einfach zu sagen, ja, die sind zahm, die sind nicht aus demselben Holz wie wir Deutschen. Ne? Wir Deutschen, wir sind so hart und wir wussten damals in dieser misslichen Situation der Zwischenkriegszeit, jetzt müssen wir uns nochmal so zusammenreißen und wirklich so hart faschistisch sein. Und ja. Ja, gut, weiter im Text. Ich möchte einfach nie so werden wie dieser Deutschlehrer im Sinne von derart politisch-geistig degenerieren, dass man als stolzer Vertreter des BRD-Staates in der Welt geschichtsklitternde Gruselgeschichten über die DDR verbreitet. So lässt sich dann irgendwann gar nichts mehr verstehen über die Geschichte, sondern nur noch ein dumpfes Geraune der Herrschaftskritik hervorbringen. Genau, das jetzt inspiriert von der Vorlesung der letzten Folge von Marlon Grunds Buch. Früher war es schlimmer wegen autokratischen Herrschern. Jetzt ist jede Macht beschränkt und demokratisch abgesichert. Jetzt sind wir endlich frei und bleiben wir für immer in diesem liberalen Endzustand. Dann kann man es eigentlich auch gleich lassen mit dem Reden. Dann sind wir wirklich nur noch brave Tiere, die täglich ihre paar nötigen Verrichtungen, Notdürfte, Bedürfnisse befriedigen dürfen und ansonsten nicht weiter nachfragen, wer der gute Hirte oder Bauer ist, der einem da täglich frisches Futter bringt und was dessen Pläne und Zwecke sind. Genau, dann sind wir wirklich diese Tiere, die Schlussfolgern. Ja, wenn der Bauer mir 300 Mal Futter gebracht hat, dann wird er das auch morgen tun. Aber irgendwann ist dann halt Zeit, zur Schlachtbank zu gehen. Und gut, so sind wir, wenn wir so auf die Geschichte blicken und sagen, die DDR, also das war so schlimm, das ist noch nicht mal annähernd möglich, sich vorzustellen, ob das ein moralisch-politisch gleichwertiger Staat wie die BRD wäre, ob die auch irgendwie ein Existenzrecht hatte, ob man das verstehen kann, dass Leute diese Politik vertreten haben, diesen Staat aufgebaut haben und sich mit ihm identifiziert haben. Nein, dann das gleich so abbügeln und ja, das ist dann dieses Tierische, analysiere ich hier. Um darüber hinaus zu denken und gegen diese Position der Abhängigkeit und Fremdbestimmung anzugehen, muss man sich begrifflich bilden und über verschiedene historische Kämpfe, sowohl praktischer als auch theoretischer Natur, nachsinnen und versuchen, unter den heutigen Bedingungen eine Haltung zu einem Begriff wie Marxismus oder Kommunismus einzunehmen. Mein Deutschlehrer machte mir durch seine Darlegung, er sei Humanist, auch klar, dass die Bezugnahme auf das Menschliche, die Achtung vor menschlichem Leben, die Menschenwürde und so weiter zwar schöne und hehre Begriffe sind, die aber vollkommen hohl und unwirksam bleiben, wenn nicht eine weltliche Macht wie die Bolschewiki, basierend auf dem wissenschaftlichen System von Marx, die Achtung vor dem Leben durchsetzt, zumindest soweit es in der Macht der jeweiligen revolutionären Partei steht, in ihren historischen, ökonomischen und militärischen Kämpfen. Genau, die Macht endet da eben auch mit der Grenze. Da geht es nicht drüber hinaus. Und generell muss das alles erstmal erkämpft werden, die Achtung vor dem Menschlichen. Das ist kein Naturzustand, aber ja, wenn man sich als Humanist so bezeichnet, dann proklamiert man das praktisch, ja. Wir wissen es doch, wir alle sind so grundmenschlich, zutiefst human. Und wir wissen es ja, und es ist so. Und da braucht man eigentlich gar nichts mehr machen. Jetzt müssen wir nur noch alle möglichst frei sein lassen. Und das ist leider, was der Herrschaft des Kapitals und der Bourgeoisie freie Hand lässt. Und das ist sehr einfach zu sehen und sehr schwierig für mich zu akzeptieren, wie solche eigentlich klugen Leute wie dieser Lehrer dann so politisch ungebildet oder ja auch wie diese Podcaster, die kritisierten, das ist ja alles die gleiche Blase, alles die gleiche Mainstream-Mehrheitshaltung der Deutschen. So erweist sich der Humanist als unreflektierter Handlanger des Weltimperialismus, indem er den Menschen zum schon heute fertigen, perfekten, grundgütigen Wesen erklärt, das nur ja keine überzogene Gewalt und Autorität vom bösen Staat aufgedrückt bekommen darf. Diese Art Freiheit ist eine Ruine, ein Phantom und Hirngespinst, da niemand von uns so frei sein kann, sein Leben ganz autonom in die Hand zu nehmen, sondern wir alle angewiesen sind auf Eltern, Lehrer, Institutionen, gesellschaftliche Abläufe, Regelungen, Prozedere, Produktivkräfte geistiger und materieller Art, auf den seit Jahrtausenden akkumulierten Menschheitsschatz der Philosophie, Kultur, Kunst sowie des Staatswesens und sonstiger Umwelteinrichtungen, die uns heute schon als Gott oder Natur gegeben erscheinen. Genau, wir alle sind Teil der Umwelt. Die Grenze ist nicht mehr zu ziehen. Mein Handy ist mein ausgelagertes Gehirn. Und so auch ja, die Bahn, da ist der Flughafen, dass ich mich fortbewegen kann. Und ja, der Reisepass, dass der dann akzeptiert wird, dass der ausgestellt wird vom Amt und so weiter. Nicht nur sind wir auf all das angewiesen, sondern wir brauchen vor allem die autoritären Aufforderungen und Zwänge, die uns etwa zum Lernen in der Schule verdonnern. Wohin man freiwillig eher nicht gehen würde, obschon einem dann vielleicht im Erwachsenenalter klar wird, was für eine befreite, reichhaltige und angenehme Zeit die Schulzeit war. Genauso wie mir, wenn ich jetzt auch an diese Zeit da denke, in Argentinien, auch die Schulzeit in Deutschland, aber trotzdem war das einfach eine besondere Zeit, wo ich dann die letzten 3 Schuljahre dort verbringen konnte, die 10., 11. und 12. Klasse. Und ja, hat mich einfach auch mit diesem Land besonders verbunden. Der Sozialismus zwingt also die russischen Bauern zur Fabrikarbeit, was für viele eine große Umgewöhnung ist. Er zwingt die Völker Kasachstans und Armeniens unters Dach der großen brüderlichen UdSSR, wo alle Nationen stolz auf sich sein dürfen, aber mit den anderen Hand in Hand arbeiten müssen. Er zwingt den unfertigen, flegelhaften, rohen Menschen auf die Bahn der Zivilisierung und Sublimierung seiner hölzernen, schläfrigen, dumpfen Natur. Und nur so kann es gehen. Der Liberalismus kann dies nicht leisten. Und in der Tat sind die Zwecke, die er sich gesetzt hat, ja auch andere. Genau, das schreibt Michel Houellebecq in seinem wunderbaren, wunderschönen Liberalismusgedicht. Vielleicht kann ich das auch lesen, aber. Das lege ich mir nur kurz hier hin. Aber weiter, ich muss diesen Text zu Ende lesen. Er geht von einem freien, allmächtigen, entscheidungsstarken Individuum aus, das es zwar so in der Realität nicht gibt, was aber eine willkommene Schmeichelei und Illusion für uns alle ist. Wir alle gefallen uns in dieser Ansicht und lassen uns von der bürgerlichen Moral einreden, dieses einzigartige Subjekt sei unser wahres Selbst. Wenn wir also die heutige Machtausübung oder Herrschaft des imperialen Westens gegenüber kleineren, ohnmächtigen Ländern in den Peripheriezonen, die aufgrund verschiedenster historischer Entwicklung sowie geostrategischer Erwägung an der kurzen Leine der durch kapitalistische Sozialbeziehungen, offene Märkte, Freihandel hervorgerufenen Abhängigkeiten gehalten werden, analysieren, dann sollte klar werden, inwieweit die Eingliederung kleinerer Staaten in die Sowjetunion und die Etablierung kommunistischer Regierungen in Osteuropa nach dem Zweiten Weltkrieg eine kluge und logische Entscheidung war. Die Bolschewiki hatten recht mit ihrer Nationalitäten- und Minderheitenpolitik. Kleinere Völker und Länder im Zwischengebiet zwischen Russland und den westeuropäischen Mächten haben überhaupt keine Chance auf Freiheit, Souveränität und Eigenständigkeit. Sie können sich nur entscheiden, sich dem einen oder dem anderen Lager anzuschließen. Geht man nicht mit den Sowjets und ordnet sich der Moskauer Zentralregierung unter, dann ist man Spielball des Imperialismus, der diese Gebiete nur aufreißen will, um aus ihnen unter egal wie vielen menschlichen oder sonstigen Opfern die nötigen Rohstoffe zu extrahieren, um die Nachschublinien für die heimischen Großindustrien der imperialistischen Länder zu bedienen. Ein Entwicklungskonzept für solche Staaten hat der Westen nicht, anders als die Sowjets, die auch in Kasachstan und anderen Ländern Industrie ansiedelten und auf eine gleichberechtigte Eingliederung aller Nationen achteten, unter den immens schwierigen weltpolitischen Rahmenbedingungen damals. Genau, und das muss man auch immer wieder betonen, diese Sache mit dem Hitlerfaschismus vor allem. Der Mussolini wäre jetzt nicht so die Bedrohung gewesen für die Sowjetunion. Das ist auch irgendwie Faschismus, aber ja, dass das aufkam damals und dass das genau in diese Aufbauzeit der Sowjetunion reinkam. Die Sowjetunion hat gezeigt, wie sie wachsen kann, wie sie Industrie schaffen kann, gerade in der Phase der Depression, der großen kapitalistischen Weltkrise damals, 1930, gerade da konnten sie es schaffen, aber sie konnten es halt nicht mehr schaffen, als dann der Faschismus kam und ja, zu Millionen da ihre Männer und Frauen hingemetzelt hat und einfach ja, den Krieg und die völlige Vernichtung dieses Staates und dieses Volkes führen wollte. Und ja, das war dann einfach zu viel, das war dann einfach der welthistorische Kontext, wo man sagen kann, ja, da war es dann auch egal, jetzt mit dem Sozialismus, da ging es dann erstmal nur ums Überleben und generell hat sich die Sowjetunion vielleicht nie von diesem Schlag erholt überhaupt. Generell ist der Revisionismus von Chruschtschow und den weiteren Staatschefs und führenden Politikern nach der Stalin-Ära. Ist das dieser Revisionismus vielleicht auch eben auf diese historische Situation und diesen gewaltigen Schlag, den man da eingesteckt hat durch den Faschismus, zu erklären? Durch den Faschismus und die anschließende Blockpolitik, die von den Amerikanern und Briten hervorgerufen wurde, ganz klar. Und das ist auch da ganz klar die Schuldfrage. Wer hat angefangen? Ganz klar, dass hier nicht die Sowjetunion damit angefangen hatte und nicht irgendwie die DDR für sich haben wollte und Deutschland spalten und aufteilen wollte, sondern dass das ganz klar die Politik der Westalliierten war. Und ja, das sind immens schwierige Bedingungen. Nun, aber auch schon, ja, davor auch schon 1920 mit dem russischen Bürgerkrieg, auch da sind ja irgendwie Millionen Menschen gestorben durch die Hungersnot, auch die bekannten imperialistischen Länder haben da wieder schön mitgespielt, die Sowjetunion angegriffen und die reaktionären Armeen unterstützt. Und gut. Genau, also ja, immens schwierig. Da dürfen alle mitmachen in der Sowjetunion, aber andererseits halt, ja, materiell ist man doch noch schlechter gestellt ist. Man kann nicht so viel kaufen wie im Westen und die Leute sehen das dann und denken sich, wir wollen nur in Westen und so weiter. Und deshalb jetzt dieser Satz hier. Insofern ist es schon zum Staunen, wenn heute Länder wie Georgien und die Ukraine immer noch auf Knien darum betteln, in die NATO aufgenommen zu werden und sich selbst nicht zu schade sind, noch jahrelang Kriege gegen das eigene Volk wie im Donbass zu führen, wenn sie dies nur dem Westen näher bringt und man aufgrund dieser Leistung dann vermeintlich endlich vom Westen als Partner auf Augenhöhe anerkannt wird. Genau, jetzt diese Frage mit der Ukraine, wo ich eigentlich nicht einsteigen wollte, aber eben doch, um das mit der Minderheitenpolitik klar zu machen. Ja, dieser Text ist vielleicht auch nicht so stringent, aber wie dem auch sei, es geht um diese kleineren Länder. Auch Argentinien ist so ein Land, das vielleicht zwischen den Blöcken dann steht und sich fragt, wo können wir uns anschließen? Leider hat es da nicht geklappt mit der Revolution. Durch diese faschistische Militärdiktatur auch von Videla in den 70ern. Aber ja, was ist dann diese Situation, dass diese kleinen Länder ausgeliefert sind und zum Spielball degradiert sind? Das kann man eben sehr gut beobachten jetzt in der Ukraine. Und ja, eigentlich schade, dass solche Länder wie Georgien dann auch noch darauf schienen, in die NATO zu kommen. Warum? Was erwarten die sich davon? Ja, es ist ja logisch, dass sie sich dadurch auch wirtschaftliche Entwicklung und so weiter erwarten, aber eigentlich, ja, ist egal, was die Georgier wollen. Es ist klar, der Westen, die NATO hat diese Strategie, Russland zu isolieren, einzukreisen. Und man weiß also, okay, wir Georgier sind da eigentlich in einer guten Position, wenn wir hier uns auch noch anbieten, ja, dann ist das ja wir haben ja was die NATO will. Und wenn wir uns so verkaufen, dann werden wir da bestimmt auch profitieren. Aber das ist eben sehr naiv und man sollte es eigentlich mittlerweile besser wissen, dass es egal ist. Der Westen will diese Gebiete, will da seine Truppen stationieren, aber will nicht, dass es den Leuten besser geht und dass da Industrien angesiedelt werden und so weiter, soziale Entwicklung stattfindet. Das will er alles nicht. Nun, die Präsidentschaften von Poroschenko und Selenskyj in der Ukraine haben gezeigt, dass man in weiten Teilen der Ukraine konform ging mit der Weiterführung und Eskalation des Krieges. Klammer, deliberative Demokratie. Auch wenn beide Kandidaten im Wahlkampf einen Friedensschluss versprachen. Die Hauptschuld liegt nicht bei jenen nationalistischen, chauvinistischen Ukrainern, die die Gebiete der Volksrepubliken Donetsk und Luhansk oder jetzt der neuen Gebiete, der südlichen Gebiete, wieder zurück zu erobern, entschlossen waren und sind, sondern bei uns hier im Westen, die wir mittels unserer Politiker und Institutionen, soweit diese überhaupt was mitzureden haben und nicht eher Amerikaner und Briten unter sich den Kurs von NATO und G7 bestimmen, den ukrainischen Amtsträgern und der einfachen Bevölkerung signalisierten, dass wir ihnen Aufbauprogramme bis hin zur EU-Mitgliedschaft ermöglichen werden, wenn sie nur diesen Krieg richtig, also in unserem Sinne, zu Ende führen. Dieses Ende durfte aber nicht so aussehen wie im Minsk II Waffenstillstandsvertrag festgelegt, der immerhin unter Angela Merkels Mitwirkung ausverhandelt wurde. Genau, Merkel und Macron. Einer der wenigen Lichtblicke ihrer Amtszeit. Warum er dann nicht eingehalten wurde, hat sicherlich nicht nur mit den Russen und den Politikern der Volksrepubliken zu tun, sondern vor allem mit der Art und Weise, wie wir dorthin blicken in den Osten. Wir erwarten, dass ihr weiterkämpft. Wir wollen sehen, wie zäh ihr Ukrainer seid. Und wenn ihr diesen Test besteht, nehmen wir euch auch zu uns auf. Ja, mag sein, das ist nicht das Wir im Sinne der deutschen Bevölkerung, aber das ist das Wir im Sinne der Herren, denen wir alle gehorchen, der Strategen im Pentagon, in Washington, in London, ja, in Deutschland vielleicht noch nicht mal, aber trotzdem ist Deutschland ja Teil und lässt alle das zu, ist Teil dieses NATO-Blocks, lässt diese Truppenverschiebungen und so weiter auf seinem Territorium zu, diese Angriffskriege, die so geführt werden über Deutschland. Und wir sind also Teil dessen und also wir blicken da so hin und sagen denen, ja, so müsst ihr kämpfen und es darf also dieses Minsk II darf nicht so umgesetzt werden. Ja, wir wollen einfach sehen, wie zäh ihr seid. Das ist praktisch der Test, den die da gerade durchführen. Natürlich machen die Ukrainer damit, vor allem wenn sie den stattfindenden Krieg nicht vor ihrer eigenen Haustüre mitbekommen, wie das für die meisten von 2014 bis vor kurzem der Fall war. Ja, auch sehr wichtig, diese Leute in der Ukraine, natürlich sind sie Teil eines schwächeren, ohnmächtigen Landes, aber trotzdem sind sie auch Bürger ihres Landes und genauso wie hier in Deutschland einfach dann Mitläufer, wenn sie sagen, okay, da läuft ein Krieg, aber es ist für uns klar, ne? Die Russen, die sind die bösen Imperialisten, die wollen sich da was rausgrapschen. Ja, unsere Kiewer Regierung führt hier Krieg gegen die eigene Bevölkerung im Donbass, um Donetsk rum und Luhansk. Aber ja, das hat alles seine Richtigkeit, ne? Und wir müssen so weitermachen, wir wollen uns dem Westen anbiedern. Und ja, da ist es nochmal verständlicher, so Mitläufer zu sein, sage ich in der Ukraine, wenn man so ökonomisch degradiert ist und sich einfach nur denkt, bitte, bitte, wenn es die Möglichkeit gibt, jetzt mit dem Westen irgendwie in Verbindung zu treten und dass wir da ein Aufbauprogramm bekommen, dann machen wir doch alles, dann ist doch alles egal. Und ja, da ist es eher noch nachvollziehbar, so zu sein, als in Deutschland, wo man dann ein paar ökonomische Freiheiten, Sicherheiten hat und sich eher schon mal auch in ganz erbitterten Widerstand zum politischen System und den liberalen Selbstgewissheiten hier stellen könnte. Und ja, auch eine Justiz, da wird man dann auch nicht so schnell erschossen in Deutschland. Das sind schon zivilisatorische Errungenschaften, die man dann aber auch nutzen müsste und nicht einfach nur gehorsam und gefügsam sein. Fügsam sein. Aber ja, es sind auch eben die Ukraine auch Bürger ihres Landes, die das alles legitimieren. Das ist die deliberative Demokratie. Das ist dann ja alles legitimiert. Das ist dann wirklich die Gewalt, die dieser Staat anwendet, ist dann wirklich so, dass die Mehrheit der Bevölkerung sagt, jawohl, das ist richtig. Ja, wir wollen das. Und das, ja. Und psychoanalytisch würde ich die deutsche Kriegsunterstützung für die Ukraine so deuten, dass man immer noch tief gekränkt ist über die Niederlage gegen Russland. Insbesondere die Schmach in Anführungszeichen von Stalingrad, wo unsere deutschen Nazitruppen von der Roten Armee heroisch zurückgedrängt wurden. Daher also wollen wir jetzt den militärischen Sieg über Russland um jeden Preis. Und die Ukrainer sind schon wieder unsere Verbündeten wie damals und schwören uns, dass sie bis zum letzten Mann kämpfen. Dass sie selbst noch durch den Winter, selbst ohne Strom und Heizung, noch weitermachen werden. Und übrigens auch die Rumänen, auch die Finnen sind wieder unsere Verbündeten. Ja, es hat schon alles ein Geschmäckle, wie man hier sagen würde, im Schwarmländle. Ein Geschmäckle, allein das, irgendwie diese Front zu sehen, da wird jetzt genau da gekämpft, wo auch im Zweiten Weltkrieg um Kharkiv und so weiter gekämpft wurde. Und ja, diese Front da, Deutschland, ja, die Führungsmacht in Europa und bringt dann aber noch die Länder an den Flanken in Stellung, ne, wie die Rumänen, die damals in Stalingrad die Flanke sichern sollten von Paulus und die haben versagt, ja, das ist auch der deutsche Blick dann auf Stalingrad, diese dummen Rumänen und Italiener da waren an den Flanken und haben die Flanken nicht gehalten und deshalb wurden die eingekesselt. Und ja, so auch die Finnen heute wiederum auf unserer Seite, wie auch damals. Und wollen irgendwie der NATO beitreten. Aber sehr wichtig hier mit diesem Schwur. Also die Ukrainer sagen uns jetzt, ja, egal, komm, Energieinfrastruktur bricht zusammen gerade, aber wir kämpfen weiter, egal, wenn wir kein Licht haben, keine Heizung, egal. Dieser Schwur ist nur aus der Dialektik zu verstehen zwischen dem, der ihn leistet und dem, der ihn empfängt, so wie auch jeder Krieg nur aus der Gegenüberstellung der feindlichen Interessen und Lager zu begreifen ist. Wir sind in diesem Moment Teil des Krieges und ein großer Teil des Grundes, warum Leute an der Front sterben. Aber das ist bei weitem nicht das schlimmste Verbrechen der BRD, denn ihre schiere Existenz als Satellitenstaat Washingtons und Führungsmacht der EU ist die grundlegende Widerwärtigkeit, die Beleidigung und Beschmutzung der menschlichen Gattung. Das Leid, das durch den imperialistischen Staats- und Wirtschaftszusammenhang verursacht wird, ist unermesslich. Halten wir uns nicht damit auf, es zu kritisieren, denn damit verstärken und affirmieren wir nur noch unsere Ohnmacht. Stattdessen werden wir Bolschewisten wiederum die Macht aus den Händen der Imperialisten übernehmen oder auch entreißen und aufbauend auf den Erfahrungen des 20. Jahrhunderts das Zivilisationsprojekt Sozialismus fortschreiben. Genau, die anderen schwach aussehen lassen, wie es da hieß letztes Mal. Das fand ich auch so stark von der, in der letzten Folge. Und Friedrich Merz, das ist ja nur einer, um den geht es ja dann auch eigentlich gar nicht, sondern um die Bourgeoisie oder die anderen, diese linken Strömungen, die wir auch erstmal bekämpfen müssen und sagen müssen, so wie ihr drauf seid mit eurem Begriffs- und Geschichtsverständnis, werden wir keinen Erfolg haben mit der Revolution, sondern, ihr müsst euch entscheiden. Wir brauchen hier eine starke, schlagkräftige Theorie, auch auf der wir aufbauen. Und mit euren Ansichten und Überzeugungen ist das nicht zu machen. Auch so, diese anderen sozialdemokratischen, linksliberalen Kräfte schwach aussehen lassen. Gut. Ja, aber sich nicht so lange damit aufhalten, denn das fand ich auch so einleuchtend von dem Text von Marlon Kohn, dass man damit das ganze Jahr perpetuiert, wenn man es die ganze Zeit betont, oh, ich bin wirklich so unterdrückt und unterjocht, wie meine Folge von mir hieß. Ja, dann reproduziert man das auch noch im Innersten der Seele. Aber wozu, wenn das schon die äußere Realität ist, dann sei doch wenigstens im Inneren frei und sag im Inneren, komm, ich werd meine Fesseln sprengen. Ich bin nicht so, dass ich hilflos und schwach bin, sondern ja, vielleicht heute sieht es so aus, aber ich bilde mich heran. Und überhaupt die revolutionäre Bewegung wächst. Die Klasse der aufgeklärten Kommunisten, die dann den Umsturz unterstützen werden, die wächst täglich. Und Leute bilden sich ran und machen sich Gedanken. Und überhaupt die Realität da draußen ist ja auch so, dass die Widersprüche klaffen und schon das Ende der Menschheit droht jetzt durch den Nuklearkrieg und das dann hoffentlich auch einige neue Leute nochmal aufrüttelt und in diese Begriffsarbeit oder Marx-Lektüre sie sich dann stürzen werden. Nun aber der letzte Absatz hier. Die Ideologieapparate des Westens sind stark, das kann man wohl sagen. Und sie sind heute stärker denn je, trotz oder auch wegen der Umwälzungen im produzierenden Wort- und Textgewerbe. Aber das werden sie nicht für immer sein. In China und auf vielen Erdteilen werden sich junge, mutige, selbstdenkende Menschen klar werden über die Infamie der heute bestehenden westlichen Herrschaft über die materielle Welt und über die Köpfe ihrer Bewohner. Der Weg zur Freiheit von kapitalistischen Zumutungen und zur endgültigen Überwindung der menschlichen Trennung, Entfremdung, Ausbeutung im Kommunismus ist beschwerlich und lang. Aber er wird definitiv gegangen werden. Jede und jeder ist herzlich eingeladen, sich historisch, philosophisch, begrifflich weiterzubilden und teilzuhaben an dieser weltumspannenden, epochemachenden Bewegung des revolutionären Marxismus, der die Welt einmal durchrütteln und schütteln will und das mit gemischten, doch überwiegend positiven Resultaten auch schon getan hat. Ja, und dieser Blick aufs 20. Jahrhundert, meine ich, wir müssen das vielleicht einmal umdrehen, dieser liberale Blick ist heute ja Zeitalter der Diktaturen und alles so beherrschen und ganz schnell verändern, sagt Žižek zum Beispiel, ja, die wollten zu schnell das alles umstürzen und das war die Passion fürs Reale im 20. Jahrhundert. Ja, die richtige Sichtweise ist aber, man war auf einem guten Weg im Sozialismus. Die Weltrevolution konnte es noch nicht geben, wie eigentlich die Bolschewiki erwartet haben, aber trotzdem waren sie ja fähig, sich auf die neuen Umstände anzupassen und sagen, jetzt ist es halt nur in unserem Land oder in unserer Ländergemeinschaft, was ja immerhin auch einige, wenn auch sehr unterentwickelte Länder sind, da um Russland herum, dann ist es nur hier und dann müssen wir das so machen und schaffen. Und ja, das ist relativ gut gelaufen bis zum Faschismus. Und die Sowjetunion hat den Löwenanteil geleistet zur Besiegung des Faschismus, wofür man ihr ewig dankbar sein muss. Und ja, sie ist dann aber danach in Probleme und Schwierigkeiten gekommen, bis hin dazu, dass sie dann abgewickelt und komplett aufgelöst wurde. Was jetzt dann langsam viele Menschen begreifen, zumindest in der Sowjetunion, auf diesen Gebieten der ehemaligen Sowjetunion, was für ein gravierender Fehler das war. Und ja, also ja, das ist ja das Ding. Es hat ja eigentlich geklappt mit dem Kommunismus. Es ist ja ein erfolgreiches Projekt und selbst wenn wir es nur so definieren, den Faschismus zu besiegen, das ist so ein wichtiges Ziel und ja, das muss man halt um jeden Preis schaffen. Und selbst wenn wir auf keine der anderen Errungenschaften schauen, dann ist es zumindest das, was sie erfolgreich macht. Und was Frankreich zum Beispiel nicht in der Lage war zu leisten, auch England allein nicht gewesen wäre und auch mit den USA, fraglich ist klar. Klar, sagte ich, referierte ich von diesem Historiker, Deutschland hätte sowieso nicht gewinnen können. Ja. Aber ja, das ist ja egal. Wichtig ist ja, wer hat dann aber die Drecksarbeit übernommen? Und das waren eben nicht die Amerikaner und Briten, die auch gekämpft haben, die man auch dafür loben kann, aber die eben ja, ihre Macht so eingesetzt haben, dass erstmal die Soldaten der anderen Völker, der Sowjetvölker zu Millionen da sterben und dann, wenn die Nazis genügend geschwächt sind und durch dieses wirklich grausame Kämpfen dort, wie es vor allem auch in Ostpreußen so war, in Danziger Gebiet, habe ich da gelesen, noch ganz zum Ende des Krieges extrem schwere, verlustreiche Kämpfe. Ja. Und ich denke, damit habe ich jetzt ja alles gesagt. Ich bin bei 1,5 Stunden, damit bin ich ganz zufrieden. Dieser Text ist noch länger. Im Anschluss daran kommt nämlich der vorgelesene Text von 133, aber ich habe noch eine Einleitung zu dieser Folge geschrieben, die ich dann schon ganz am Anfang geschrieben hatte. Und das war jetzt wirklich der Text, den ich erst heute, erst vor ein paar Stunden geschrieben habe. Und das hat mich einfach auch so durchgerüttelt. Diese Erinnerung, meinte ich. Die Geschichte ist eine Geschichte, ne? Und diese Erinnerung an diese Situation damals in Argentinien. Und mein Lehrer, unser Lehrer, der stand und einfach auch nicht weiter wusste und einfach, ich da schrieb, ja, so gedankenlos, dass da sein Urteil fällte über die Weltgeschichte und sagte, ja, so wird es wohl sein, das ja, geht jetzt nicht mehr um. So ist es, das ist dann jetzt abgeurteilt und da kam aber auch so diese Hilflosigkeit durch, hatte ich das Gefühl, da kam so durch. Da kann ich mich erinnern an seinen gequälten Blick. Vielleicht ist das jetzt auch nur eine retrospektive Einbildung. Ist ja schon 10 Jahre her, aber an einen etwas gequälten Blick und dass er dann sagte, ja, ich weiß auch nicht mit der DDR. Ja, das ist irgendwie ganz, ganz blöd, diese deutsche Geschichte. Und ich würde euch eigentlich so gern was anderes sagen wollen oder Hoffnung stiften wollen. Das lasse ich da so aus seinem Blick heraus, aber ich weiß auch nicht weiter. Ja, so sind wir alle, wir wissen nicht weiter. Wir sind der Begriffsherrschaft ausgeliefert, der materiellen, aber auch der ideologischen. Und das ist ja das Problem, das ich da vor allem auch aufgriff in dieser Folge. Aber ich kann für heute auch noch nicht mal mehr ein Lied spielen, glaube ich. Wir haben jetzt über die DDR geredet. Genau. Wobei dann, ja, kann ich doch eins spielen, nämlich was sehr gut dazu passt, zu diesem goldenen Zeitalter in der Vergangenheit, zu dem man zurückkehren will. Golden Age. Do you sometimes wish you could turn back the page? Heißt es da? Und ja, natürlich wünsche ich mir das, aber natürlich ist die Geschichte nicht so einfach, aber man kann diesen Wunsch zumindest mal offen artikulieren und den Leuten das sagen, hört mal, ich habe keine Angst mehr vor diesen Gruselmärchen über die DDR und was die Stasi und so weiter getan haben soll, ja. Das kann man sich alles historisch anschauen, muss man auch wissenschaftlich aufarbeiten, aber ja, ich find's einfach so zum Kotzen, was dieser BRD-Staat darstellt und was er macht auf der Welt, was er für ein Vorbild für andere darstellt, was er materiell macht in seiner wirklichen Politik, in der Politik der Konzerne, die ihn beherrschen. Und ja, dagegen, also gegen diese geballte Realität, sage ich einfach, Alles, was die DDR machen konnte, war ein Fortschritt, war ein Zivilisationsprojekt und da gab es sicher auch Fehler. Und ich bekenne mich aber zu diesem Staat und ja, also es ist einfach nur eine infame Geschichtsklitterung, wie hierzulande auf den Sozialismus und diese ganzen östlichen Staaten geblickt wird. Das ist, ich sag mal, das ist aus so einer hypernervösen Grundhaltung zu erklären, dass nach dem Zweiten Weltkrieg, man weiß, jetzt sind wir erstmal so zurückgeworfen, wir Deutschen, ganz ausgeliefert, ne? Jetzt sind wir nicht mehr selbstständig, jetzt ist klar, wir müssen uns erstmal wieder der nächstgrößeren Macht anbiedern und dann auch so zusammenstehen als Volk und dann sagt man sich vielleicht, naja, also kommt, wir wollen gar nicht so viel nachdenken, sondern wir wollen jetzt einfach nur uns ganz sicher sein, dass wir auf der richtigen Seite stehen und ja, das ist dieses Liberale und ja, das reicht uns dann eigentlich auch schon als Begründung, dass wir sagen, Hitler war ganz schlimm und dieses Liberale, das ist irgendwie das Bollwerk gegen Hitler. So, ja, was irgendwie paradox ist, weil die Weimarer Republik ja genauso eine Demokratie war nach diesem liberalen Zuschnitt und Hitler da demokratisch gewählt wurde. Aber okay, irgendwie denken wir es uns so, ja, und durch diese Marshallpläne und Entwicklungsprogramme, ja, da haben wir dann doch eine gewisse Sicherheit, dass die Volksmassen nicht mehr so auf die Straße geworfen sind, aufs Pflaster geworfen, wie Engels schreibt. Und dann wirklich nochmal eher dran denken, faschistisch zu werden, NSDAP zu werden. Nee, aber, also ich meine so, dass man nach 45 in Westdeutschland auf dieser ganz unkritischen, affirmativen Linie bleibt, weil man ja weiß, oh, wir sind jetzt eigentlich, also die Amerikaner haben uns an den Eiern oder generell irgendwer hat uns jetzt besiegt und die könnten eigentlich machen mit uns, was sie wollen und oh, wir können eigentlich ziemlich froh sein jetzt, dass wir einfach nur diese Entwicklungshilfe bekommen und einfach nur wieder die Industrien aufbauen und frei handeln dürfen. Und ja, da sind wir einfach froh und da wollen wir einfach alles nachbeten, was die Amerikaner uns sagen. Und ja, wenn das so ist mit der liberalen Demokratie oder mit dem eisernen Vorhang, das dahinter, das ist die Welt der Unfreiheit. Und da werden Leute geknechtet und unterjocht und bei uns wird aber niemand unterdrückt. Ja, so eine extrem einfältige, naive, undialektische Geschichtsbetrachtung setzt sich dann durch in Westdeutschland, eben weil man auch so zittert, ne? Dieses Zittern, von dem auch Hax sprach, von dem auch ich am Anfang der Folge sprach. Ja, man verdient mehr in der Lohnarbeit und so, aber man ist irgendwie auch dann halt ein Kettenglied in diesem Getriebe, wo es ganz wichtig ist, ne? Das Band darf da halt auch nicht stillstehen in der Autofabrik. Das verursacht dann pro Minute irgendwie 20.000 Euro an Verlust. Weil ja, sie würden ja so viel Gewinn machen mit dem Auto, dass sie in der Zeit bauen könnten. Und man weiß, wir alle wissen ja, ich darf nicht wo Falsches reinkaufen. Ich muss auch so sein, einfach ein treuer Teil dieser Maschine an der Versauberung der Welt mitwirken, wie es in meinem anderen Text hieß, über China und Covid. Und ja, und ich glaube, das ist alles, was ich dazu sagen kann. Also es ist irgendwie auch emotional verständlich. Es war auch ein aufgewühltes Jahrhundert, schwierig, auch für die Deutschen. Und nicht nur so, dass sie die Provokateure gewesen wären, auch im Ersten Weltkrieg ist ja eher so, dass da wirklich alle Kräfte zusammengewirkt haben und es anders war als im Zweiten Weltkrieg, wo Deutschland wirklich schon so der Aggressor war und man klar sagen konnte, klar auch durch die Chamberlain-Politik Deutschland das Signal gegeben wurde, ja, ihr dürft euch noch mehr rausnehmen. Also auch Chamberlain hierin schuld ist und diese Appeasement-Politik daran, dass Hitler dann dachte, er könnte so weit gehen, ohne dass England und Frankreich reagieren und dann eher überrascht war, so wie auch die Sowjets, ja. Die eigentlich gedacht haben, wow, was macht ihr Engländer und Franzosen da eigentlich? Warum erklärte Deutschland jetzt den Krieg, wo sie Polen überfallen? Also, das war irgendwie auch keine logische Politik und Hitler selbst konnte noch nicht mal damit rechnen und hat auch nicht damit gerechnet, dass das jetzt wirklich der Weltkrieg ist, den er damit entfesselt. Aber ja, gut, da trotzdem war Deutschland natürlich da der Hauptschuldige, Hauptaggressor. Und ja, so im Ersten Weltkrieg ja aber nicht. Und da ist es irgendwie, ich finde, das ist die Sache, dass wir auch nochmal auf den Ersten Weltkrieg kommen müssen und diese ganze Situation, die explosive Mischung da in der Vorkriegszeit analysieren. Es gibt so ein schönes Buch 1913 von Florian Elis, wo diese Künstler, Szenen und Theoretiker, Philosophenzirkel beschreibt, die damals so fruchtbar waren. Und Sigmund Freud, der da in Wien seine psychoanalytische Praxis hatte und seine revolutionären Theorien aufgestellt hat. Und Hitler wohnte ja in der gleichen Stadt in Wien und als Maler war er tätig und hat sich Zeit deines Lebens als verkannter Künstler gesehen? Und ja, ich finde einfach, diese Zeit vor allem müssen wir nochmal genau betrachten. Das mit dem Faschismus und die 20er Jahre und die Liberalen, da kann man sich ungefähr erklären, wie das schiefläuft und was da ist. Aber ich finde vor allem auch aus diesem psychoanalytischen, triebhaften, erotischen, das Freud da ins Spiel brachte, vor allem das können wir auch auf die heutige Zeit übertragen und sagen, ja, wie Fukuyama auch sagte, da muss ich ihn auch loben, diese Sportthese, dass die heutigen Triebe und gewalttätigen Affekte sich im Sport noch äußern können oder wenigstens im Zuschauen, im Fansein für eine Sportmannschaft. Und ja, da kann man sich so abreagieren. Ja, genau, und das meine ich mit der Erotik und der Sache, dass es damals angeblich so ein konservatives Zeitalter war, so zugeknöpft und wie eben in diesem Roman Effi Briest von Theodor Fontane beschrieben, ja, so eine moralische verklemmte Zeit war. Aber ich glaube, das können wir mit heute in Verbindung bringen. Und gerade dieses krankhaft offene, übersexualisierte der heutigen Zeit führt uns eigentlich in eine ähnliche Ausgangslage, in ein ähnliches Spannungsfeld. Und diesen Worten kann ich dann wirklich nur enden. Das sind düstere Aussichten hier. Aber ja, solidarische Grüße hier sage ich einfach zum Schluss an alle Ukrainer, die hier in der WG, aber auch alle anderen, die hier ankommen oder die in der Ukraine bleiben. Ich meine nur, was ich ausdrücken will, ist diese Spiegelhaftigkeit, dass die Argentiner zu uns blicken, die Ukrainer zu uns blicken und sich dann so verhalten, wie sie glauben, wir würden das wollen, dass sie sich verhalten. Und was die Ukrainer jetzt in diesem Moment halt glauben, ist genau das. Wir müssen gegen die Russen kämpfen und alles zurückerobern und nee, nicht an Friedensverhandlungen denken, sondern das ist ganz klar, wir verteidigen hier die freie Welt und wenn jetzt wirklich der Russe sich alles nimmt, dann ist wirklich Frieden und Freiheit und Demokratie am Ende. Ja, und das ist das, was genau auch diese Blätterautoren wie Albrecht von Lucke, da habe ich nur diesen Link von im Neue 20er Podcast gesehen, in genau dieser verlinkten Folge. Und ja, das ist genau das, diese Geschichte, die Stefan auch so miterzählt. Ja, schauen wir mal. Wenn Putin jetzt Erfolg hat mit dem Krieg, dann ist das ja das Signal an all die Autokraten der Welt, dass sie das auch machen können. Also ja, das ist eine grundlegend falsche Geschichte und damit kann man sich auch nicht mehr aufhalten. Das ist einfach nur dumm, dreist und ja, schweinisch. Und dazu können wir dann vielleicht nächste Folge kommen. Da kommt nämlich diese Einleitung, die ist voller Beleidigungen und da pisse ich einfach wiederum herab auf die Volksmassen und drücke es vulgär aus. Nicht so schön ziseliert wie Marlon Krohn und ja, wirklich nicht so begrifflich durchdrungen. Da bin ich auch Jungspund und ja, einfach Querkopf, Wirrkopf teilweise. Und genau so bin ich aber und sag hier, ah, genau, dieses Lied noch spielen. Und dann ist auch gut für heute Golden Age. Golden Age, ja. Viel Spaß und danke für die Folge. Bis zum nächsten Mal bei Tischlein Deck dich.
Whether you wanna resurrect some golden age. sometimes wish you could turn back the page. Do you wanna? Do you wanna? Do you wanna resurrect some golden age? Do you sometimes wish you could turn back the page? Do you wanna? Do you wanna? Sit down for a minute and concentrate.